Wir fahren heute Nachmittag weiter in Johannes 3, wo es um das Gespräch mit Nikodemus geht, damals in Jerusalem. Und ich habe schon heute Morgen hingewiesen, eine weitere Stelle nebst Hesekiel 36 spielt hier eine ganz wichtige Hintergrundrolle. Und das ist Sprüche 30. Wir schlagen auf Sprüche 30. Und natürlich Nikodemus als einer der führenden Rabbiner Israels damals musste den Link einfach machen. Die Verbindung herstellen. Ich beginne in Kapitel 30, Vers 1. Dieses eine Kapitel stammt nicht etwa von Salomo. Der größte Teil des Sprüchebuches stammt von Salomo. Aber Kapitel 30 ist, wie noch weiteres, auch Kapitel 31, eine Ausnahme. Kapitel 30 stammt von einem Weisen namens Agur ben Jakä. Vers 1. Worte Agurs, des Sohnes Jakäs. Der Ausspruch. Es spricht der Mann zu Itiel und Ukal. Ja, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Und Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt, dass ich Erkenntnis des Heiligen besäße. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgekommen? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner befunden werdest. Zweierlei erbitte ich von dir. Verweigere es mir nicht, ehe ich sterbe. Eitles und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Speise mich mit dem mir beschiedenen Brot, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Jahwe, der Ewigseinende. Und damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Und so weiter. Jetzt sehen wir, dieser Agur war ein Mann, der nicht hoch von sich dachte. Er sagt, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Er hatte keine große Meinung von sich. Und er hat zwar ein Weisheitsbuch geschrieben, denn Kapitel 30 bildet das, was man im Altertum kannte als Form eines einfachen Weisheitsbuches. Und er war also fähig dazu und trotzdem sagt er, und Weisheit habe ich nicht gelernt, dass ich Erkenntnis des Heiligen besäße. Damit drückt er aus, Gott ist unerfasslich. Und das, was ich weiß, und wenn wir dieses Kapitel durchlesen, wir staunen, was der Mann alles wusste und welche Zusammenhänge er in der Natur sah und erblickte. Aber eben im Vergleich zu dem, was Gott ist, ist das wie nichts. Nun, dieses Kapitel ist ein wichtiger Hintergrund hinter dem Gespräch von dem Herrn Jesus mit Nikodemus. Und da haben wir es aber zu tun mit einem Obersten, mit einem Mann, den der Herr Jesus nennt, du bist der Lehrer Israels. Und der Herr Jesus ist verwundert, dass er das nicht weiß, was er ihm da über Wiedergeburt nach Hesekiel 36 lehrte. Ja, und da haben wir also einen interessanten Kontrast. Da ein Mann, der war sich seiner Weisheit sehr bewusst. Und das Erste, was er sagte, haben wir gesehen, Kapitel 3, Vers 2 in Johannes. Rabbi, wir wissen. Ja, Rabbi, wir wissen. Und er sagt, ich bin unvernünftiger als irgendein einer. Menschenverstand habe ich nicht. Weisheit habe ich nicht gelernt. Und dann stellt Agur 7 Fragen in Bezug auf Gott. Und zwar geht es darum, um Gott, wie er im Alten Testament immer wieder erschienen ist. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgekommen? Nicht wahr? Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Turmbau von Babel in 1. Mose 11 lesen wir, dieser götzendienerische Turm wurde da im heutigen Südirak gebaut. Und dann lesen wir in Vers 4, und sie sprachen, woran bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen, damit wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschenkinder bauten. Gott steigt vom Himmel herab. Das war eine dieser Gotteserscheinungen im Alten Testament. Und das finden wir immer wieder, dass Gott herabsteigt und natürlich wieder hinauf geht. Schon im Garten Eden war Gott eben in einer für den Menschen erträglichen Gestalt erschienen. Wir lesen in 1. Mose 3, dass nach dem Sündenfall Adam und Eva sich versteckten, als sie die Gegenwart Gottes wahrnahmen. Im Garten, ich schlage auf, 1. Mose 3, in 1. Mose 3, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Gott im Garten und er wandelte. Also eine Gotteserscheinung, er ist herabgestiegen und hinaufgestiegen. Und nun, Agur stellt die Frage, wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgekommen? Dritte Frage. Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Also jetzt habe ich gleich 3 weitere Fragen hier erwähnt. In Verbindung mit der Schöpfung. Der Wind ist unfassbar, nicht wahr? Und er ist ein gewaltiges Phänomen. Früher meinten die Menschen, Wind, Luft, das sei nichts. Bis schließlich Evangelista Torricelli im 17. Jahrhundert mit dem Barometer beweisen konnte, Luft hat ein Gewicht, ist nicht einfach nichts. Und er hat das also beweisen können. Nur, in der Bibel hätte man es schon längst nachlesen können, denn in Hiob 28 sagt Hiob selbst, dass Gott bei der Schöpfung dem Wind ein Gewicht zumaß. Aber eben, der Wind ist nicht zu greifen, darum spricht der weise König Salomo im Buch Prediger, es ist alles ein Haschen nach Wind, um zu sagen, wir können es einfach nicht fassen. Und das Glück im Leben entwischt uns. Aber hier wird von dem Schöpfer gesagt, wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat den Wind vollkommen in seinen Griff? Weiter, wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wir denken an die Wassermengen der Ozeane. Es ist gewaltig, was da auf der Erde ist. Auf dem Mars ist man froh, wenn man ein paar Eisüberreste findet. Ja? Und auf der Venus, wo sind da die Meere? Ja, und auf den anderen Planeten, aber genau auf der Erde, so viel Wasser. Und Agur sagt, wer hat die Wasser in ein Tuch gebunden? Also für Gott ist es so, wie wenn das ein Tuch wäre und da kann man die ganzen Ozeane reinpacken. Und weiter, wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Die Enden der Erde, das ist ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt in der Bibel. Oder auch das Ende der Erde, die Enden der Erde. Und das bezeichnet grundsätzlich die am weitesten entfernten Erdteile oder Länder von Israel aus gesehen. Israel ist für Gott das geografische Zentrum. In Ezekiel 5,5 heißt es, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Und tatsächlich, dieses Land Israel liegt genau am Knotenpunkt von drei Kontinenten, Europa, Asien und Afrika. Und von daher wird alles betrachtet. Wenn zum Beispiel über Syrien gesprochen wird in Daniel, dann ist das der König des Nordens, von Israel aus gesehen. Über Ägypten ist das der König des Südens. Oder wenn gesprochen wird über Russland in Hesekiel 38, dann ist es dieses Land Rosch im äußersten Norden. Aber natürlich nicht von Berlin aus gesehen, sondern von Jerusalem aus gesehen. Ist fast auf dem gleichen Längengrad. Ja, Moskau. Und dann ist es eben so, dass alles von daher gesehen wird und die Enden der Erde sind also Länder wie, sagen wir, Kolumbien in Südamerika oder Tierra del Fuego, die Südspitze von Südamerika, oder Alaska oder Australien, Neuseeland, Thailand, Japan, Philippinen, Indonesien und so weiter. Das sind die Enden der Erde. Es ist wichtig, dass man das weiß. Ich habe das auch immer wieder, gerade wenn ich in solchen Ländern war, um das Wort Gottes zu verkündigen, habe ich den Leuten erklärt, ihr kommt in der Bibel ausdrücklich vor. Eben, ihr wohnt da an den Enden der Erde. Und ihr seid mitberücksichtigt in der Bibel. Und die haben Freude, wenn sie das hören. Also, und hier wie gesagt, wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Zuerst geht es um die Ozeane und dann geht es um die Kontinente, das Festland, aber bis zu den extremsten Teilen des Festlandes. Und nach diesen fünf Fragen kommt, was ist sein Name? Und diese Frage können wir gleich beantworten aus dem Textzusammenhang. Denn wir haben weitergelesen, Agur hat den Wunsch, er möchte nicht ein armer Mensch sein und auch nicht ein reicher. Weil beides ist mit großen Gefahren verbunden. Wenn man zu arm ist, steht man in der Gefahr, dass man eben aus der Not heraus zum Dieb wird. Und wenn man reich ist, ist man in der Gefahr, dass man denkt, mir geht's ja gut, wieso brauche ich Gott? Und das drückt er so aus, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Aber das ist gerade der Name, der in Frage 6 verlangt wird. Was ist sein Name? Yahweh. Das ist der Eigenname Gottes. Und ich war der Ausdruck Elohim, Gott oder El, das wird in der Bibel auch gebraucht für falsche Götter. Aber Yahweh, der Ewigsein, der Unwandelbare, das wird in der Bibel nur für den wahren Gott der Bibel verwendet. Was ist sein Name? Yahweh. Und dann kommt aber die siebte Frage. Und der Name seines Sohnes, wenn du es weißt. Gott hat einen einzigen Sohn, sein Sohn. Und wie heißt er? Und da kann man das ganze Alte Testament durchlesen. Seinen eigentlichen Namen findet man nicht. Viele Namen, die ihn umschreiben, als Immanuel oder starker Gott, Ewigvater, wunderbarer Berater und so weiter. Viele, viele Namen des Messias, aber sein eigentlicher Name wird nicht verraten. Aber in Jesaja 49 durfte der Prophet etwas ganz Interessantes offenbaren. In Jesaja 49, 1, da haben wir eines der fünf Gottesknecht-Gedichte in Jesaja. Der Gottesknecht ist in diesen fünf Gedichten der Messias. Und hier spricht er: Hört auf mich, ihr Inseln, und hört zu, ihr Völkerschaften in der Ferne. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen erwähnt. Und von diesem Messias wird dann später gesagt in Vers 6, Gott Vater spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein, bis an das Ende der Erde. Der Messias sollte Retter werden, bis zu den extremsten Punkten der Erdteile. Und nun, dieser Messias sagt hier in Vers 1 von Jesaja 49, von meiner Mutter Schoß an hat er meinen Namen erwähnt. Das heißt, der Name des Messias, der eigentliche Name, sollte erst genannt werden um die Zeit der Empfängnis. Nicht im Alten Testament. Denn da sehen wir bis Malachi, dem letzten Propheten, dass der Messias noch nicht gekommen ist. In Malachi wird er nochmals angekündigt, dass er kommen wird. Aber er kam erst später. Und in Matthäus 1 sagt ein Engel zu Josef, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das heißt, Jahwe ist Retter oder Rettung. Und dann wird erklärt, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Matthäus 1, 21. Und der Engel Gabriel hatte noch zuvor Maria gesagt, er ist ihr erschienen in Nazareth und hat gesagt, du sollst seinen Namen Jesus heißen. Lukas 1. Jesus, die griechische Aussprache von Yeshua. Das ist der Name des einzigen Sohnes Gottes. Aber das war geheimnisvoll gehalten im Alten Testament. Sehr versteckt, wenn man einen Sinn hat für Wortspiel, findet man ihn zum Beispiel in Jesaja 49, 6. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Und das Wort Rettung hier heißt auf Hebräisch Yeshua. Nicht Yeshua, Yeshua. Aber man schreibt das genau gleich, nur hat Yeshua hinten noch ein H angehängt. Und dann spricht man es eben anders aus. Aber grafisch ist der Name Jesus genau drin und noch ein H angehängt. Also schön versteckt. Und es gibt eine ganze Serie von Stellen im Alten Testament, wo immer wieder darüber gesprochen wird, über diese Rettung, die kommt. Und in Jesaja 12 zum Beispiel, du, Herr, bist mir zur Rettung geworden, Yeshua. Aber es ist nur versteckt. Das konnte niemand wissen. Und dann wird das eben offenbart. Und seit Lukas 1 ist es möglich, die Antwort zu geben. Der Name Yeshua, Jesus. Und jetzt gehen wir zu Johannes 3 und verstehen einiges, wenn wir Sprüche 30 offen halten. Wer ist hinaufgestiegen und wer ist herabgestiegen vom Himmel? Ja, in Johannes 3 sagt der Herr Jesus in Vers 13, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Merken wir den Zusammenhang. Aber natürlich noch viel, viel mehr. Denn in Sprüche 30 wird gesprochen darüber, wer hat die Wasser in ein Tuch gebunden? Und vorher, wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Und wie wichtig sind diese Worte Wind und Wasser? Wenn der Herr Jesus sagt in Johannes 3, und zwar in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und Geist ist Pneuma, das gleiche Wort für Wind. Ja? Und im Hebräischen da, den Wind in seine Fäuste gesammelt, das ist Ruach. Und Ruach bedeutet Wind und Geist. Ja? Also diese sprachlichen Zusammenhänge, hinaufsteigen, herabsteigen, und zwar vom Himmel, zum Himmel hinaufgestiegen. Und der Herr Jesus spricht eben davon. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel. Und weiter spricht er eben über den einzigen Sohn, sein Sohn. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da erwähnt er diesen einen Sohn aus Sprüche 30. Und weiter. Wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Der Fokus von Agur geht weiter als nur das Land Israel. Er sieht die ganze Menschheit. Ja? Und der Herr Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, bis an die Enden der Erde. Und darum hat er dann auch später den Jüngern den Missionsauftrag gegeben, das Evangelium zu bringen von Jerusalem über Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, 8. Weil eben Gott die ganze Welt im Blick hatte, die ganze Welt im Herzen hatte. Und so sehen wir also gewaltig dieser direkte Zusammenhang. Und eben, ich habe gesagt, nicht nur Wasser und Geist, was Wind bedeutet, sondern in Vers 8 von Johannes 3 heißt es, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Für den Menschen nicht greifbar, aber Gott hat den Wind gesammelt in seine Fäuste. Also echt erstaunlich, diese Bezüge, die man da findet, von Sprüche 30 zu Johannes 3. Und wir haben gesehen, der Jesus weist auch noch darauf hin, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Und so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, Vers 14. Dass der Jesus in dieser Rede Mose erwähnt, ist ganz wichtig. Denn auch das ist wieder ein Rückbezug zum Vorwort. Wir haben in Johannes 1, Vers 17 gelesen, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und hier zeigt der Jesus diese Übereinstimmung zwischen Mose und ihm. Mose war zwar eben der Mann, der das Gesetz geben musste, das den Menschen verurteilt, und darum hat er in seinem Dienst Wasser in Blut verwandeln müssen. Und der Herr Jesus sollte eben die Antwort sein auf die Verurteilung durch das Gesetz. Es gibt Gnade. Darum ist die Gnade durch Jesus Christus geworden, und darum haben wir gesehen, in Johannes 2 hat er Wasser in Wein, ein Bild der Freude, verwandelt. Aber hier macht der Herr Jesus klar, es gibt eine Übereinstimmung zwischen Mose und ihm, dem Messias. Und genauso wie Mose damals in 4. Mose 21 die Schlange erhöhte an eine Standarte, das hebräische Wort Nes bedeutet nicht nur einfach eine Stange, sondern das ist eine Stange mit einem Banner dran. Also, nicht wahr? Ein Wappen dran. Und da braucht es ja noch einen Querbalken zur Fixation. Wir können da an ein Kreuz denken. Nur die große Frage ist, warum eine Schlange? Warum nicht ein Lamm? Und die Schlange macht wieder den Rückbezug zu 1. Mose 3. Der Sündenfall wurde ausgelöst durch eine Schlange. Und so ist die Schlange eben einerseits ein Symbol von Satan, aber auch überhaupt von der Sünde. Und der Messias musste zur Sünde gemacht werden. So lesen wir das in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Sünde in der Einzahl bezeichnet an vielen Stellen im Neuen Testament, nicht an jeder Stelle. Man muss genau lesen, zum Beispiel Römer 5, Abvers 12, ständig. Die Sünde, das ist die sündige Natur, die wir ererbt haben von Adam, seit dem Sündenfall. Und müssen wir noch unterscheiden von Sünden in der Mehrzahl. Zum Beispiel in 1. Petrus 2 am Schluss heißt es, dass der Herr Jesus unsere Sünden an seinem Leib getragen hat auf dem Holz. Nun hat der Jesus also beides gemacht für uns. Er wurde zur Sünde gemacht und hat unsere Sünden getragen. Was das bedeutet, unsere Sünden getragen, das ist klar. Unsere Tatsünden hat er auf sich genommen und dafür unter dem Gericht Gottes gelitten. Aber zur Sünde gemacht zu werden, das bedeutete, dass Gott ihn juristisch am Kreuz betrachtete, als wäre er die Quelle unserer Sünden gewesen. Er, der Vollkommene. Und er blieb auch immer vollkommen, auch da, wo er der Sündenträger war. Aber wir können uns nicht vorstellen, wie schrecklich das für ihn war. Für ihn, den Vollkommenen, der immer in der Gemeinschaft mit dem Vater war, mit unseren Sünden identifiziert zu werden und von Gott so zur Sünde gemacht zu werden. Und darum dieses schreckliche Bild, eine erhöhte Schlange. Aber eben der Herr Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und das bedeutet, es war die absolute Notwendigkeit. Das war Gottes Ratschluss. Es gab keinen anderen Weg für die Errettung. Das musste so geschehen. Und darum sind diese beiden Muss ganz wichtig in Johannes 3. Ihr müsst von Neuem geboren werden und so muss der Sohn des Menschen erhöht werden in Vers 14. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und in Vers 16 haben wir es nochmals. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Und jetzt schlagen wir nochmals Sprüche 30 auf. Und dort haben wir doch gelesen, in Vers 5, alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Zuflucht suchen bei Gott, das heißt an ihn glauben. Als Retter, ja, der Sicherheit gibt. Der ein Schild ist vor dem Gericht. Und so nimmt Herr Jesus Bezug, jeder, der an ihn, und zwar an den Sohn Gottes glaubt, geht nicht verloren, sondern er wird ewiges Leben haben durch die Wiedergeburt. Ja, und so gehen wir weiter nach diesem Gespräch mit Nikodemus zu dem Gespräch im nächsten Kapitel mit der Samariterin. Aber wir machen vorher noch eine Viertelstunde Pause.